Einen gesegneten Sabbat auch meinerseits. Ich habe heute ein Thema, welches mir der Herr schon seit Monaten aufs Herz gelegt hat. Und es ist gar nicht so einfach, das Thema in Worte zu fassen. Manchmal fehlen einem die richtigen Worte, um etwas so wiederzubringen, wie es eigentlich sein sollte. Und doch vertrauen wir immer wieder der Führung Gottes, dass er das tun wird. Und so auch heute, an diesem Sabbat. Das Thema lautet, wenn der Herr die Seinen ruft. Was ist eigentlich die Kernbotschaft der Heiligen Schrift? Was ist die Kernbotschaft der Bibel? Was ist unsere Hoffnung? Die größte Hoffnung der Menschheit. Dass alles beendet wird. Es ist die Wiederkunft Jesu. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Heilige Schrift, dass der Erlöser, der Retter wiederkommen wird, bereits im Alten Testament angekündigt und im Neuen auf die Wiederkunft. Alle Apostel haben immer nur ein Ziel vor Augen gehabt, auf die Wiederkunft hin zu predigen. Bereitet euch vor, macht einen Bund mit Jesus, er wird bald kommen. Das ist die zentrale Botschaft der Bibel. Und wer ist jetzt mit dieser Botschaft beauftragt worden, in besonderer Weise? Ist es Smyrna? Sardes? Pergamon? Wer ist mit dieser Botschaft der Wiederkunft Jesu in besonderer Weise beauftragt? Wir, heute. Es ist Laodicea. 1844 entsteht diese letzte große Bewegung aus der Hand des Herrn mit einer besonderen Botschaft. War nicht davor oder in diesem Jahr eine Enttäuschung da, wo uns der Prophet sagt, Johannes in Offenbarung 10, im Mund war es süß, aber im Magen war es bitter. Aber interessant ist, was am Ende dieses Kapitels als Resümee, als Resultat bleibt. Du sollst abermals zwei sagen. Ja, ihr habt eine Enttäuschung erlebt, weil ihr eine Sache nicht richtig verstanden habt. Aber das ist nicht schlimm, sagt Gott. Es ist völlig in Ordnung. Jetzt seid ihr dran. Jetzt müsst ihr das, was ihr bisher gepredigt habt, dass Jesus wiederkommt, mit aller Kraft noch einmal, abermals, hinaus in diese Welt. Diese Botschaft ist die zentrale Botschaft in diesen letzten Tagen vor seiner Wiederkunft. Denn wir stehen davor. Wir stehen davor, die Ereignisse in dieser Welt sprechen eine klare und deutliche Sprache. Zudem sagt Ellen White, und das noch zu ihren Lebzeiten, wir leben im Yom Kippur. Was heißt Yom Kippur? Dem Yom Kippur, also dem großen Versöhnungstag, ging Yom Teruach voran. Das war das Posaunenfest. Und in diesen Tagen, das waren 9 Tage, der 10. war dann Yom Kippur, hatte man Zeit für was? Um sich vorzubereiten, um sich selbst zu prüfen auf den großen Tag der Versöhnung, der dann an diesem sogenannten Yom Kippur kam, wo sich das ganze Volk vor dem Heiligtum versammelte. Ihr Lieben, wir sind versammelt. Und die Frage ist, sind wir bereit? Sind wir versöhnt mit Gott? Die Tür der Gnade, könnt ihr sie schon knarzen hören, bis sie anfängt, sich zu bewegen und langsam zugeht? Vernehmt ihr dieses Geräusch schon? Wir haben keine Zeit mehr. Und trotzdem beschäftigen wir uns mit diesen Dingen der Welt. Tag für Tag. Wir suchen unsere Vorteile. Wir suchen, vielleicht finde ich einen besseren Job. Vielleicht finde ich das. Vielleicht kann ich das. Wir haben so viele irdische Ziele und Pläne und vergessen immer und immer wieder, worum es eigentlich wirklich geht, in welcher Zeit wir leben und dass Jesus tatsächlich vor der Tür steht. Glauben wir noch an die unmittelbare Wiederkunft unseres Herrn? Oder sagen wir, ja, der Herr kommt, aber, ist interessant, dieses Aber. Ganz gefährlich dabei ist die moderne Theologie. Wisst ihr, wie man moderne Theologie in einem Satz zusammenfassen kann? Unser Herr kommt noch lange nicht. Das ist moderne Theologie. Nichts anderes. Da wird so viel drumherum geredet, aber nur nicht, damit du dich vorbereitest auf das eigentliche Ereignis, das so kurz davor steht. Das ist moderne Theologie. Und mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung steht, versuchen sie, den Menschen von dieser Naherwartung wegzubringen. Haben wir noch diese Naherwartung? Ist es denn egal, ob wir in der Naherwartung leben oder ob wir sagen, nun ja, er kommt, aber wann? Ach, Zeit und Stunde, sagt doch die Bibel, weiß doch eh keiner. Wisst ihr, was Ellen White darauf sagt? Zu diesem Argument, Zeit und Stunde, ist hochinteressant. Im Großen Kampf, Seite 373, lesen wir Folgendes. Die Verkündigung einer bestimmten Zeit für das Kommen Christi rief unter vielen Menschen aus allen Klassen großen Widerstand hervor, angefangen von den Predigern auf der Kanzel bis hin zum verwegensten, dem Himmel trotzenden Sünder. Die Worte der Weissagung gingen in Erfüllung. Und wisset das aufs Erste, dass in den letzten Tagen kommen werden Spötter, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Zukunft? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Kreatur gewesen ist. Hier zitiert sie 2. Petrus, Kapitel 3. Viele, die vorgaben, ihren Heiland zu lieben, erklärten, das ist hochinteressant, was sie hier sagt, viele, die vorgaben, ihren Heiland zu lieben, erklärten, dass sie keine Einwände gegen die Lehre von seiner Wiederkunft zu machen hätten. Sie seien nur gegen eine festgesetzte Zeit. Okay, steht ja. Tag und Stunde weiß niemand. Bisher erstmal korrekt. Ja? Jetzt geht's weiter. Gottes Auge aber las, was in ihrem Herzen war. Sie wünscht nichts, davon zu hören, dass Christus wiederkommen wird. Das ist interessant. Haben wir das heute auch schon gehört? Hören wir das heute auch in unseren Tagen? Ja, Jesus kommt, aber wir wissen doch nicht wann. Und außerdem Zeit, Tag und Stunde weiß sowieso niemand. Und außerdem. Ihr Lieben, mit dieser Einstellung Folgendes. Im August diesen Jahres passierte Folgendes in London. Eine Familie, die dort ein relativ großes Gartengrundstück hatte, bekommt einen Anruf. Das ist noch keine 2 Monate her. Bekommt einen Anruf und der Hausherr geht ans Telefon. Am anderen Ende vom Telefon meldet sich jemand und sagt, hören Sie, wir haben ein akutes Problem. Da ist ein Hubschrauber unterwegs über London und der müsste jetzt an einem bestimmten Punkt landen, aber dort hat er keine Landeerlaubnis bekommen, aber er muss runter. Und wir haben kurz über Google Maps gesehen, Sie sind der Einzige mit einem großen Grundstück, wo ein Hubschrauber landen könnte hier in der Stadt. Dürfte er in Ihrem Garten landen? Ja, gut, okay. Hubschrauber, keine 2 Minuten später hört er schon, wie er so mit der Hubschrauber kommt und ansetzt zum Landen. Wer steigt aus? Tom Cruise. Tom Cruise steigt aus dem Hubschrauber aus. Da guckst du ein bisschen komisch wahrscheinlich, wenn plötzlich in deinem Garten Tom Cruise steht. Er war unterwegs mit dem Hubschrauber. Sie sollten gerade irgendeinen neuen Film drehen, der da gerade so in den Kinos kommt, so weiß ich was. Auf jeden Fall war unterwegs und konnte nicht landen und musste zwischenlanden. Tja, da steht mal eben kurz Tom Cruise in deinem Garten. Was machst du da? Die haben sich schön unterhalten, haben zusammen Tee getrunken, haben Kuchen gegessen, haben Bilder miteinander gemacht. Er hat sich ein bisschen Zeit genommen, war auch dankbar für das Ganze und ist dann weiter. Warum erzähle ich das? Stell dir vor, eines Tages klingelt dein Telefon und dort ruft jemand an, den du vielleicht ganz besonders magst. Irgendein Hollywood-Schauspieler, ich weiß es nicht, vielleicht hat George Clooney, keine Ahnung, der ruft an und sagt, ich komme demnächst zu dir zum Essen. Und dann legt er wieder auf. Ja, was machst du jetzt? Ach, jetzt gehe ich erstmal in Ruhe, in Urlaub, dann fahre ich noch dahin, dann will ich noch das. Nein, dein absoluter Superstar, der hat sich angekündigt, zu dir zu kommen zum Essen. Du weißt aber nicht wann. Der hat gesagt, ich komme demnächst, vielleicht kommt er heute Abend. Vielleicht nächste Woche. Vielleicht in einem Monat. Du weißt es nicht. Aber wie lebst du jetzt mit dem Wissen, dass er kommen wird? Und genau das ist die Frage. Du wirst dich vorbereiten. Du wirst dein Haus putzen. Du wirst immer kochen. Du wirst immer vorbereitet sein. Jeden Moment könnte es klingeln und da steht er dann. Und das ist die Erwartung, in der wir leben, ihr Lieben. Leben wir in dieser Erwartung unserem Herrn und Heiland gegenüber? Oder sagen wir, ja, wir wissen, dass er kommt, aber erstmal will ich noch meine Kreuzfahrt machen, dann will ich noch das, dann will ich die, ich will noch studieren, ich will noch, ich habe so viele Pläne, Herr Jesus, komm doch, aber nicht ganz so schnell. Wissen wir eigentlich, wofür wir noch leben? Oder ist uns das ein bisschen vom Schirm geraten? Weiter schreibt Ellen White, auch im großen Kampf, Seite 373, niemand weiß den Tag oder die Stunde, lautete die von den Verwerfern des Adventglaubens am häufigsten vorgebrachte Entgegnung. Das ist interessant. Ja, wir wollen auch, dass Jesus wiederkommt, aber niemand weiß, wann er kommt. Ganz ruhig. Und hier kommt die moderne Theologie. Unser Herr kommt noch lange nicht. Das ist das, was unterm Strich übrig bleibt in der modernen Theologie. Hütet euch vor der modernen Theologie, denn sie hat auch bei uns Fuß gefasst. Unser Herr kommt noch lange nicht, ist das Schlimmste, was uns jetzt passieren kann. In dieser Zeit, wo wir wissen, dass Jesus direkt vor der Tür steht, das auch nur zu denken, ihr Lieben. Wir haben einen heiligen Auftrag. Wir haben eine Botschaft, die in Offenbarung 14 klar und deutlich formuliert wurde, die wir zu verkündigen haben an diese Welt, damit die Welt vorbereitet wird und der Herr wiederkommt. Und wir sagen, unser Herr, irgendwann mal wird er schon kommen. Nein. Und er wird sehr überraschend wiederkommen. Das findet man im Kapitel 20, eine große religiöse Erweckung. Das Kapitel aus dem großen Kampf empfehle ich sehr. Ich weiß nicht, wie es im Schatten zum Licht ist. Das ist jetzt der original große Kampf, der alte. Kapitel 20, eine große religiöse Erweckung. Das ist wirklich ein gewaltiges Kapitel. Das hat mich sehr bewegt. Jetzt gehen wir aber mal einen Schritt weiter. Jetzt befinden wir uns an der Schwelle zur Ewigkeit. Und bevor Jesus wiederkommt, gibt es noch etwas, was wir in unserem Leben tun müssen? Es gibt noch einiges, was wir tun müssen. Aber es gibt zwei Punkte, ihr Lieben, an denen kommt niemand vorbei. Egal, wie sehr wir uns das wünschen und wir manchmal hoffen, dass es sich irgendwie von allein erledigt oder. Und doch, ihr Lieben, kommt niemand daran vorbei. Wir befinden uns in einem harten Kampf. Es ist ein Kampf des Glaubens, Anfechtungen, Prüfungen, Versuchungen, Anschläge Satans, Begegnen dem Gläubigen tagtäglich. Wir kämpfen in der Arbeit, in der Familie, unter Bekannten, unter Freunden. Spott, Hohn, Angriffe von allen Seiten. Wie gehen wir damit um? Es ist nicht einfach. Aber es gibt einen Weg. Da war eine Mutter, eine gläubige Mutter, und die hatte 8 Kinder. Das Kleinste war eineinhalb Jahre alt und das Älteste war 11 oder 12. Und plötzlich wird diese Mutter krank. Sie geht zum Arzt und der Arzt sagt, es tut mir leid. Ich kann nichts mehr tun, niemand wird ihnen mehr helfen können. Der Körper ist voll mit Krebs und es ist viel zu weit fortgeschritten. Also ich kann ihnen nicht mal mehr ein paar Wochen geben, vielleicht nur noch ein paar Tage. Die Mutter geht heim, legt sich ins Bett und ruft den Pastor an und sagt, Pastor, kannst du bitte kommen für eine Salbung? Der Pastor, was ist los? Komm einfach für eine Salbung. Und er packt seinen Koffer, macht alles, was er dazu braucht und fährt hin zu dieser Schwester. Am Bett von dieser Schwester, als er sich hinknien will, um für sie zu beten, um die Salbung zu durchzuführen, wird er plötzlich gebremst. Und der Heilige Geist hält ihn auf, er spricht zu ihm. Er sagt ihm etwas, er legt ihm etwas aufs Herz. Und er fragt ihn, willst du denn nicht wissen, warum diese Schwester so krank ist? Er ignoriert das erstmal und versucht weiterzumachen. Es funktioniert aber nicht, er kommt nicht weiter, diese Stimme blockiert ihn, er muss die Schwester fragen. Und dann denkt er für sich, ja, na klar, klar, okay. Als nächstes sagt er so die Stimme im Kopf, frag sie, ob sie mit irgendjemandem in diesem Haus im Streit oder unversöhnt lebt. Okay. Er fragt die Schwester: Schwester, gibt es jemanden in diesem Haus, mit dem du unversöhnt bist, im Streit lebst? Die Schwester war sehr schwach. Sie lag, sie konnte sich kaum bewegen, konnte aber noch sprechen. Sie sagt: Ja, da gibt es jemanden. Da gibt es jemanden, Pastor. Aber du verstehst das nicht. Das geht schon über viele Jahre. Du verstehst das, du kannst das nicht. Wenn du diese, es ist die Mutter von meinem Mann. Aber wenn du das wüsstest, wie die, du kannst dir das nicht vorstellen. Wenn du diese Frau kennen würdest, du würdest einen Bogen um sie machen, 1000 Kilometer, du würdest sie nicht mal grüßen, du würdest, wenn du diese Frau kennen würdest, was die mir alles angetan hat, du kannst dir nicht vorstellen, was für eine Bosheit in dieser Frau drinsteckt. Der Pastor sagt: Schwester, vielleicht hast du recht. Vielleicht ist sie wirklich so böse und hat dir Zeit ihres Lebens nur Unrecht getan. Vielleicht ist es so, wie du sagst. Aber ich will dir eine Frage stellen. Ich werde dich gerne salben. Wenn der Herr dich gehen lässt, denk mal darüber nach, wie du gehst, erfüllt mit Hass im Herzen. Du verlierst dieses Leben jetzt vielleicht, aber du verlierst was viel Wichtigeres. Du verlierst dein ewiges Leben. Willst du das aufs Spiel setzen? Pastor, ich weiß um die Sache, aber was soll ich tun? Ich kann nicht anders. Da ist dieser Hass in mir da, weil sie mir so vieles angetan hat, so viel Ungerechtigkeit. Bete doch für mich, sagt sie. Der Pastor sagt ja. Und fängt an zu flehen unter Tränen vor ihrem Bett und betet und betet. Und auf einmal sagt sie nach einiger Zeit: Es ist gut, es ist gut. Ich kann ihr vergeben, ich will ihr vergeben. Und er sagt: Gut, dann machen wir das. Ich mache das jetzt alles fertig und dann gehen wir zusammen oder ich hole deine Schwiegermutter. Und als er weitermachen will mit der Salbung, wieder wird er blockiert und kommt nicht vorwärts. Und wieder der Heilige Geist, der ihm einen Auftrag gibt. Noch eine Frage musst du ihr stellen. Und die Frage stellt er ihr: Kannst du deine Schwiegermutter, wenn du ihr vergibst, auch lieben? Vergebung ist eine Sache. Aber kannst du einen Menschen, den du über Jahre hinweg abgrundtief gehasst hast, auch lieben? Soll ich euch die Antwort sagen? Nein, keine Chance. Außer Christus vollzieht dieses Werk in uns. Und sie sagt: Pastor, es ist eine Sache zu vergeben, aber wie soll ich sie lieben? Wie kann ich sie lieben, wenn ich daran denke, was sie mir alle sagen? Ich will es ihr von Herzen vergeben, aber das andere ist, das nicht zu viel verlangt. Und der Pastor sagt: Nein. Wenn wir einen Gott haben, der von sich selber sagt, dass ihm nichts unmöglich ist, warum glaubst du, dass ihm das hier unmöglich wäre? Und er betet wieder für sie unter Tränen. Und jetzt passiert Folgendes. Als er betet, hört er ein Geräusch. Aber er betet weiter. Macht sich nichts draus, er betet weiter und betet und betet. Unter Tränen fleht er zu Gott. Einige Momente später, 10 Minuten später, ich weiß nicht, er hat lange gebetet, hört er wieder ein Geräusch, so als hätte sich eine Tür geöffnet. Und er macht die Augen auf und dreht sich um. Und diese Schwester, die gerade auf dem Bett lag, kommt wieder rein. Sie war weg. Und er schaut sie an: Du kannst doch nicht mal deine Hände bewegen. Wie konntest du weggehen? Ich war drüben bei meiner Schwiegermutter und wir haben uns versöhnt von ganzem Herzen. Und ich liebe sie als meine eigene Mutter, egal was sie mir angetan hat. Und nicht nur das, in diesem paar Minuten Gespräch habe ich festgestellt, dass ich es war. Nicht sie, dass ich es war, der so ist, wie ich dachte, dass sie ist. Und ich danke Gott von ganzem Herzen. Und sie legt sich wieder hin, der Pastor schluckt, will die Salbung fertig machen, aber es geht nicht. Die Stimme drängt ihn, nach Hause zu gehen. Und er geht ohne die Salbung zu machen, nach Hause. Und er, auf dem Weg nach Hause fragt er sich, Herr, wie konnte das sein? Ich muss sie doch salben, sie ist doch schwer krank. Warum? Warum habe ich das nicht hinbekommen? Und er kämpft mit dieser Frage. Ein paar Tage später klopft es an seine Tür. Die Schwester steht da. Sie sagt, Pastor, ich komme aus dem Krankenhaus. Ich bin kerngesund. Ich habe nichts mehr. Und der Pastor sagt, Schwester, komm rein. Sie setzen sich hin. Und der Pastor sagt, ich muss dir etwas sagen. Ich habe lange gerungen. Warum konnte ich dich nicht salben? Was ist das Problem gewesen? Ich habe mit Gott gerungen. Und ich habe lange, viele Tage gerungen, auch Nächte. Und Gott hat mir gezeigt, warum. Eine Salbung ist nicht notwendig gewesen. Weil die Verbindung zwischen Sünde und Krankheit, zwischen Vergebung und Heilung so gewaltig ist. Wir können uns das nicht im Geringsten vorstellen. Es ist Wahnsinn. Ihr Lieben, wie viel Trauer und Leid und Krankheit tragen wir in uns, weil wir von bestimmten Dingen in dieser Welt nicht loslassen können? Das, was wir Sünde nennen, sei es in welchem Bereich auch immer, was uns niederdrückt, was uns belastet und wir wissen nicht, was ist los mit uns und wir werden krank. Und dieser abgrundtiefe Hass gegenüber der Schwiegermutter hat sie so krank gemacht. Und schaut, was der Herr tun kann, wenn wir bereit sind, ihr Lieben. Natürlich, jetzt müssen wir das Ganze adaptieren. Das ist eine schöne Geschichte. Aber was bringt sie mir, wenn es eine schöne Geschichte bleibt und keine Anwendung in meinem Leben findet? Und genau hier ist der Punkt, ihr Lieben. Schritt 1. Vergebung. Ich weiß, wie schwer es ist, jemanden zu vergeben, dem man nichts angetan hat, der aber einem selbst Ungerechtigkeit zugefügt hat und schlimme Sachen angetan hat. Wie kannst du, jeder normal vernünftig denkende Mensch würde sagen, ja, ich bin gern bereit zu vergeben, wenn derjenige kommt und um Vergebung bittet oder sich bei mir entschuldigt. Aber ich habe doch nichts gemacht. Was soll ich tun? Ihr Lieben, es gab einmal einen Mann, der stand vor Pilatus. Sie lachten über ihn, sie spotteten über ihn, und dann befahl Pilatus, gebt ihm 40 Peitschenhiebe, weniger einen. Sie brachten ihn runter. Und nach diesen 39 Peitschenhieben konnte er kaum noch stehen, aber sie zwangen ihn und legten ihm das Kreuz auf die Schultern. Und er brach unter der Last zusammen. Und sie lachten und spotteten und schlugen ihn weiter. Und er geht diesen Weg hoch nach Golgatha. Dort angekommen, völlig entkräftet, reißen sie ihm die Kleider vom Leib, legen ihn aufs Kreuz und schlagen ihm solche Nägel durch Hände und Füße. Und als er oben am Kreuz hängt und bekommt keine Luft mehr, hat er doch noch genug Kraft gehabt für einen Satz. Welches war dieser Satz? Vater, vergib ihnen. Vater, vergib ihnen. Hätte er nicht sagen können, ich bin bereit, ihnen zu vergeben, wenn sie sich bei mir entschuldigen. Oder hat er jemandem Unrecht getan? Er hat keinem Unrecht getan. Er nimmt das Zepter in die Hand und sagt, Vater, vergib ihnen. Und dann beugt sich ein Hauptmann vor seinem Kreuz, weil er erkannt hat, was es bedeutet, ein wahrhaftiges Leben in Demut zu führen. Und er übergibt sein Leben Jesus. Es ist schwer, hinzugehen, zu jemandem zu sagen, ich bin gerne bereit, wenn du dich bei mir entschuldigst, oder. Aber stell dir vor, du bist der Erste. Da gibt es ein paar interessante Zeilen, die haben mich sehr bewegt. Am Grabe streuen Menschen Blumen, Warum denn nur im Leben nicht? Warum so wenig Liebe üben und warten, bis das Herz zerbricht? Den Toten freuen keine Blumen. Er fühlt im Grabe keinen Schmerz. Würde man im Leben Liebe üben, es lebte länger manches Herz. Ist es nicht so? Du kannst einen Blumenstrauß für 500 Euro kaufen. Meine Güte, sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Und das wirfst du ihm auf seinen Sarg im Grab. Was hat er davon? Gar nichts. Jetzt stell dir Folgendes vor. Ich spreche jetzt symbolisch, bildlich. Du klopfst an die Tür von dieser Person und stehst mit einem Blumenstrauß für 500 Euro in der Hand vor ihm und sagst: Mein Bruder, meine Schwester, mein Arbeitskollege, mein Nachbar, mein Freund, wer auch immer. Es tut mir leid. Zwischen uns funktioniert es irgendwie nicht. Ich weiß es, ich merke es. Aber es tut mir leid. Ich will das nicht mehr. Ihr Lieben, Vergebung ist nicht daran geknüpft, dass wir jetzt automatisch auf einer Linie sind mit dem anderen. Ich muss nicht die gleichen Ideen haben. Ich muss nicht die gleiche Theologie verfolgen. Ich muss nicht komplett gleichgeschaltet sein, nur weil ich jemanden vergebe und ihn liebe. Die Aufgabe, schaut her, Ellen White sagt, Jesus weinte über Judas. Wie kann man über so einen Menschen weinen, der die ganze Zeit nur den Sinn nach Geld hatte und nach Geld und hier werde ich und da und wenn erstmal das ist, dann kann ich da und nur solche Ideen hatte er. Und wenn es eben nötig ist, dass ich ihn verrate, gut, ja, dann werde ich es halt machen. Hauptsache, da springt was raus. Wie kann man für so einen Menschen weinen? Ganz einfach. Weil man ihn von Herzen liebt. Und umso mehr weinte er, weil er wusste, es ist für immer vorbei mit Judas. Ihr Lieben, die Sichtung wird kommen. Gott wird in seiner Gemeinde richten und sichten. Und wir stehen kurz davor, nein, diese Bewegung der Sichtung hat schon ihren Lauf genommen. Und wisst ihr, was das bedeutet? Kennt ihr das Gleichnis von Jesus aus Matthäus 7? Der enge und der breite Weg. Und das adaptiert sich ganz genauso auf die Gemeinde, als Ellen White sah, wie viele die Gemeinden verlassen werden am Ende der Zeit. Der Großteil wird Gott den Rücken zuwenden, in der Welt und in der Gemeinde. Der Großteil. Meine Frage, die ich mir persönlich stelle, ist folgende. Wenn die Zeit der radikalen Sichtung da ist, spätestens mit dem Sonntagsgesetz, aber es beginnt schon vorher, ihr Lieben, wir sind schon drin in dieser Welle, und es gehen Geschwister. Wie nimmst du das wahr? Ach, endlich, die schon ewig, die überfällig, die sind nur Stolpersteine in der Gemeinde, nur das, nur dies. Oder weinst du und fastest, weil es dir in deiner Seele schmerzt? Wie nehmen wir diese Dinge wahr, wenn sie vor unseren Augen geschehen werden? Es bedeutet nicht, wenn ich jemanden vergebe, dass ich auf einmal plötzlich gleichgeschaltet bin, gleich denken muss, alles muss gleich. Nein, wir können trotzdem unterschiedlich bleiben. Wichtig ist, ihr Lieben, dass wir festhalten am Wort Gottes. Und es gibt viele Menschen in der Gemeinde, die das Wort Gottes nicht ernst nehmen. Schaut euch mal, das ist so gigantisch, wie Gott das beschreibt, hindurch von Adam bis zum letzten Buch, bis zu Johannes in der Offenbarung. Wenn Gott einen Auftrag gegeben hatte, sei es dem Mose, dem Josua, dem Abraham, dem Noah, egal wem, lest mal, wie sie es taten, was die Schrift dazu sagt. Und Noah tat es so ähnlich, wie Gott es sagte. Nein. Und er tat es genauso, wie der Herr es sagte. Abraham tat es genauso wie der Herr. Und Mose tat es genau so, ganz genau. Es ist wichtig, das Wort Gottes ernst zu nehmen. Denn wenn die Zeit da ist und sie ist schon da, dass Gott sichten und richten wird in seiner Gemeinde und die Gemeinde reinigen wird, dann werden alle die, die gedacht haben, man kann mit dem Wort Gottes spielen, ach, das muss ich nicht so ernst nehmen, ach, das ist nicht so wichtig, ach, dies, werden plötzlich dastehen und werden die Welt nicht mehr verstehen. Aber unsere Aufgabe ist es zu lieben. Kannst du jemanden von Herzen lieben, der dir Unrecht getan hat? Ist nicht das größte Gebot unseres Heilands? Deinen Feind zu lieben? Ihr Lieben, ich weiß, es ist vielleicht viel verlangt, aber wir kommen nicht drum herum. Stell dir Folgendes vor. Stell dir Folgendes vor, Jesus kommt wieder und holt sein Volk nach Hause. Ja, glaubst du denn allen Ernstes, dass es im Himmel Abteilungen gibt? Da kommen die hin und da die. Der konnte den nicht leiden, den nicht. Deswegen trennen wir die so und die so. Glaubst du das allen Ernstes? Ihr Lieben, Charakterbildung geschieht hier und jetzt, danach nicht mehr. Wie kann ich meinen Herrn und Heiland Jesus von Herzen lieben und meinen Nächsten in meinem Herzen hassen? Der zweite Punkt, der ganz eng verbunden ist mit diesem ersten, der Vergebung, ist die Fürbitte. Die Fürbitte, ihr Lieben. Ich glaube nicht, dass uns bewusst ist, wie viele von uns heute hier unter uns sitzen aufgrund der Fürbitte. Weil andere Menschen Stunden, Tage, Wochen, Jahre für uns geopfert haben im Gebet. Ich glaube, das werden wir erst in der Ewigkeit erfahren. Wie wichtig ist die Fürbitte? Und ja, vielleicht gibt es Menschen, die dir Unrecht getan haben. Menschen, wo du sagst, allein schon, wenn ich daran denke, die sind in einer Schublade drin. Vielleicht auch in Anführungsstrichen zu Recht, weil sie wirklich so sind. Vielleicht lügen sie, vielleicht stehlen sie, vielleicht was weiß ich, was Menschen tun und permanent dieses Böse tun. Aber stell dir Folgendes vor. Stell dir vor, dieser Mensch kämpft in seinem Leben. Er weiß, dass er immer lügt. Er weiß, dass er immer dies oder immer jenes tut. Und er kämpft damit. Und er wünscht sich, er sitzt vielleicht abends zu Hause, allein am Tisch und sagt, wie schön wäre es, wenn ich das nicht mehr tun müsste. Aber irgendwie, immer wieder kehre ich dahin zurück. Was soll ich tun? Stell dir vor, er macht sich Gedanken darüber und er wünscht sich, frei zu werden. Und wir treffen uns. 3, 4, 5, 6 Leute. Und was tun wir? Plötzlich fällt ein Name. Ah, der. Hast du das schon wieder gehört? Hast du das schon wieder gesehen? Und schon befindet man sich im Gespräch über den anderen. Man lästert über den anderen. Das geht schnell. Und schnell vergehen Minuten und Stunden. Jetzt stell dir Folgendes vor. In dieser Zeit, wo du dich getroffen hast, mit anderen über jemanden zu sprechen, und man hat 2 Stunden lang in aller Ruhe alles ausdiskutiert, wie böse denn dieser Bruder oder diese Schwester oder wer auch immer ist. Stell dir vor, diese 2 Stunden hättest du dazu genutzt, mit diesen 5 Leuten auf die Knie zu gehen und für ihn zu beten. Stell dir vor, könnte es nicht sein, dass andere Menschen, von denen du ein bestimmtes Bild im Kopf hast und wenn dir der Name bloß so in den Sinn kommt, du automatisch schon deine Kategorien hast, dass diese Menschen sich im Kampf befinden könnten und sie dein Gebet brauchen könnten. Genauso wie du. Ich bin auch nicht perfekt. Und ich wünsche mir auch, dass jemand eher für mich betet, anstelle über mich zu reden. Und stell dir vor, jemand betet für mich und Gott nimmt mir diese Charakterschwäche, diese Sünde, diese Gewohnheit, diese Schlechte. Und ich kann Gott auf Knien danken und plötzlich merken die Menschen, der ist nicht mehr so. Warum? Weil andere für ihn gebetet haben. Ihr Lieben, wir brauchen einander in der Fürbitte. Nicht für übereinander reden, sondern füreinander beten. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und wenn wir damit beginnen, ihr Lieben, zu dem anderen zu gehen, bildlich gesprochen, mit einem Strauß Blumen vor seiner Tür, denn der Strauß bringt ihm nichts mehr im Grab. Aber vielleicht sorgt dieser Akt dafür, dass er gar nicht so schnell ins Grab kommt, dass sein Herz fröhlich wird und dass er sieht, Mensch, es gibt doch noch jemanden, der mich liebt, dem etwas an mir liegt. Und du verlängerst seine Lebenszeit, denn nachher nützt der Strauß nichts mehr. Stell dir vor, ihr Lieben, das ist Evangelium, dass wir das tun, was ein anderer nie erwartet hätte und nicht das, was ein anderer sowieso erwartet hätte von uns. Dass ein anderer sieht, wozu Christus in dir in der Lage ist. Charakterbildung geschieht jetzt. Das Problem ist, dass uns etwas im Weg steht. Und das nennen wir Stolz. Ich gehe doch nicht hin zu dem. Seit 20 Jahren terrorisiert und tyrannisiert mich der. Soll doch der kommen. Dann bin ich mal bereit, mit ihm zu sprechen. Stell dir vor, du brichst aus diesem Hamsterrad aus und sagst, Herr, ich bin es, der den ersten Schritt tut. Wisst ihr, was uns bevorsteht? Die größte Erweckung aller Zeiten, wenn wir beginnen, in den Fußtapfen Jesu zu laufen, von ganzem Herzen, mit aller Kraft, ihm nachzufolgen. Ihr Lieben, Paulus hatte auch Kämpfe. Und über Paulus wurde auch viel geredet. Oh, der kommt schon wieder. Und die Korinther, oh nein, der Paulus. Weil der Paulus hat ja zu ihnen gesagt, ihr seid ja schlimmer als die Heiden draußen. Und wenn der schon wieder kommt und auch am besten ist. Und es wurde auch viel über Paulus geredet. Aber Paulus hatte ein Anliegen. In Römer 15, Vers 30 formuliert er es. Da sagt Paulus Folgendes. Römer 15, Vers 30. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen, dass ihr mit mir zusammenkämpft in den Gebeten für mich zu Gott. Ja, ich weiß, hat sich Paulus vielleicht gedacht, ich weiß, dass ihr viel über mich redet, aber das hilft mir nicht. Ich kämpfe auch, ich habe auch Schwächen, ich habe auch Dinge im Leben, die ich überwinden muss. Bitte helft mir zu kämpfen, diesen Kampf im Gebet. Was denkst du, was würde dann passieren unter Gottes Volk? Ein Feuer, es würde schneller brennen, als wir überhaupt schauen können. Das Feuer der Erweckung. Charakterbildung geschieht hier und jetzt. Denn wir werden versiegelt werden mit dem Charakter. Das Endzeitvolk Gottes hat einen besonderen Auftrag. Und die Naherwartung ist wichtig, ihr Lieben. Es macht einen Unterschied, ob ich weiß, dass derjenige, der mich angerufen hat, sagt, ich komme, oder ob ich gar nichts weiß und auch nichts davon wissen will. Und die Argumente, dass den Tag und die Stunde niemand weiß, das sind schwache Argumente, wo Ellen White schon erkannt hat, das sind die Argumente derer, die gar nicht wollen, dass Jesus wiederkommt. Lass das, Tag und Stunde. Das interessiert niemanden. Wichtig ist in diesem Moment, dass wir wissen, dass Jesus vor der Tür steht und die Tür an der Arche, hört ihr sie schon, wie sie sich in Bewegung gesetzt hat? Es ist vorbei mit dieser Welt. Und wir träumen noch irdische Träume. Da war eine Familie, also ein Ehepaar, die hatten viele Kinder. In Rumänien war das schon viele Jahre her. Die hatten viele Kinder. Und an einem Tag starben durch ein Unglück beide, Mutter und Vater. Und sie hinterlassen einen Haufen Kinder. Die Kinder werden verteilt. Ein Kind in die Familie, eins dorthin, eins zu den Verwandten, eins in eine ganz andere Familie. Sie werden aufgeteilt, damit sie großgezogen werden können. Und viele, viele Jahre später, Jahrzehnte später, überlegt sich der Älteste, ich würde so gerne mal meine Geschwister sehen. Wir haben uns seitdem nicht wieder gesehen. Aber wie soll ich? Ich weiß nicht mal, wie sie heißen, wo sie wohnen, ich weiß nichts mehr von ihnen. Gar nichts mehr. Und er macht eine Annonce in der Zeitung und schreibt rein, in mehreren Zeitungen im Land, damals im Jahr so und so, in dem Monat, an dem Tag, wir waren eine Familie aus diesem Ort, starben Mama und Papa plötzlich an einem Tag, wir wurden getrennt. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir uns alle einmal wieder treffen können. Und er macht einen Zeitpunkt und einen Ort fest. Der Tag rückt immer näher und immer näher. Sie sollten sich an einem Bahnsteig treffen. direkt am Zug. Und der Tag ist da. Er steht an diesem Bahnsteig. Ein Zug rollt ein, ganz langsam. Und da steigt eine Horde an Leuten aus. Also viele Geschwister hatte der gar nicht. Und er ist, okay, gut, die wollen vielleicht sind Touristen oder was auch immer, keine Ahnung. Er macht sich erstmal keine weiteren Gedanken. Und aus dieser Menge kommt einer heraus zu ihm und sagt, bist du der und der? Ja, ich bin dein Bruder. Du bist mein Bruder. Ja, und wer sind die? Das sind deine Geschwister mit ihren Familien und Kindern. Das ist aber viel, sagt er. Ja. Und dann sagt sein Bruder zu ihm, jetzt möchte ich etwas wissen von dir. Erkennst du deine Geschwister alle wieder? Geh rein und hol jeden einzeln raus, wo du denkst, es ist dein Bruder oder deine Schwester. Er schluckt erstmal, dreht sich um und schaut kurz etwas und geht wieder. Dann geht er rein und nimmt sie, nimmt sie alle raus zu sich. Und steht da am Ende neben all seinen Geschwistern. Und der eine Bruder sagt zu ihm, wie konntest du hast die Jahrzehnte nicht gesehen, jeden genau erkennen? Dann sagt er, weißt du, das war nicht schwer. Ich habe ein Bild genommen von Mama und Papa. Und ich habe drauf geschaut, wer Mama oder wer Papa ähnlich sieht. Und das sind meine Geschwister. Ihr Lieben, in Matthäus 24 sagt der Herr Folgendes. Vers 31. Matthäus 24, Vers 31. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Wir kennen diese Szene, dieses Bild, von dem Jesus in der Endzeit spricht. Er wird seine Engel senden. Und wisst ihr, wie das geschehen wird? Die Engel fliegen und sammeln die Seinen ein. Weil der Herr die Seinen ruft. Aber woher wissen die Engel, wen sie sammeln sollen? Dann nehmen die Engel sich ein Bild raus aus ihrer Brusttasche. Und da ist ihr Meister, Jesus, drauf. Und dann schauen sie einfach nur, wer ihm ähnlich sieht. Der ist es. Und so werden die Engel am Ende der Zeit, die Auserwählten, sammeln. Charakterbildung geschieht hier und heute und jetzt. Und wenn es soweit ist, ihr Lieben, dann muss ich mir jetzt heute die Frage stellen, wenn dieser Engel morgen über diese Erde fliegen würde, um sein Volk einzusammeln, würde er mich wiedererkennen oder würde er an mir vorbeifliegen? Die Frage ist ernst. Werde ich wiedererkannt in der Familie Gottes oder nicht? Ich weiß, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach zu vergeben. Es ist nicht einfach für jemanden zu beten, der einem ständig nur Böses angetan hat. Es ist nicht einfach, diesen Weg zu gehen. Aber ihr Lieben, es gibt keinen Weg daran vorbei. Sind wir bereit für das, was Gott mit uns vorhat? Ist uns bewusst, dass Jesus, dass wir in einer Zeit der unmittelbar bevorstehenden Wiederkunft Jesu leben, und dass Jesus tatsächlich sehr rasch kommen wird? Oder sind wir Anhänger der modernen Theologie geworden und haben uns verblenden lassen von den Führern, die selbst blind sind und alle ins Grab führen? Lasst uns festhalten an dieser Hoffnung. Es ist das größte Ereignis, das je stattfinden wird auf diesem Planeten. Und wir stehen kurz davor und dürfen es live erleben. Sind wir bereit? Amen. Ich möchte zum Abschluss noch beten und wem es möglich ist, den lade ich ein, sich dazu niederzuknien. Unser himmlischer Vater, wir haben so viel Grund, dir Danke zu sagen. Wir haben ein Vorrecht, das wir meistens nicht im Geringsten wirklich schätzen können, was das bedeutet. Was es bedeutet, dir nachzufolgen, Herr Jesus, und mit dem Wissen zu leben an diesem Tag, dass du wirklich rasch kommen wirst. Dass wir vielleicht unter denen sein werden, die dich lebend wiedersehen, Herr, bevor sie sterben. O Herr, das glaube ich und ich weiß, dass du kommen wirst. Ich weiß, Herr, dass du dein Volk nach Hause holen wirst, aber bitte, Heiland, hab Gnade mit uns, dass wir nicht unter denen sind, an denen die Engel vorbeifliegen und sich die Frage stellen, wer war das nochmal, sondern dass sie uns an der Hand nehmen und uns zu dir hinbringen. Herr Jesus, wir freuen uns auf diesen Tag. Wir bitten dich von Herzen, dass du uns vorbereitest, dass du alles aus uns herausnimmst, was zwischen dir und uns steht, Herr, und dass du uns mit deiner Liebe erfüllst. Das ist es, was wir brauchen. Hab Dank von ganzem Herzen, dass du uns erhört hast. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.